So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, ich begrüße Sie zur 8. Sitzung der Kinderkommission. Für diese Sitzung hat sich Frau Dr. Rathert von der AfD-Fraktion entschuldigt, weil sie einen Redeeinsatz hat und im Plenum anwesend sein muss. Die Tagesordnung für die heutige Sitzung ist Ihnen fristgerecht zugegangen und wir haben heute ein öffentliches Fachgespräch. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es die Möglichkeit, sich per Video zuzuschalten. Das haben auch schon Menschen getan. Die begrüßen wir auch sehr herzlich. Hallo an den Bildschirmen. Wir beginnen heute mit dem Top 1, das öffentliche Fachgespräch zum Thema Pflegekinder zwischen Familie und Staat. Dann Top 2 sprechen wir kurz über unsere Stellungnahmen zum Sharenting. Top 3 reden wir über das Vernetzungstreffen. Top 4 Red Hand Day. Und dann haben wir noch Verschiedenes. Gibt es noch Anmerkungen zur Tagesordnung? Das sehe ich nicht. Dann können wir so verfahren und sind schon beim öffentlichen Fachgespräch, wie gerade angekündigt, Pflegekinder zwischen Familie und Staat. Ich bin sehr dankbar, dass wir dazu Gäste haben, dazu gleich mehr. Ich weise erst mal ausdrücklich darauf hin, dass wir heute eine öffentliche Sitzung haben und diese live übertragen wird und auch aufgezeichnet wird. Voraussichtlich ab morgen wird das dann auf www.bundestag.de und YouTube abrufbar sein. Zusätzlich wird eine Tonaufzeichnung angefertigt, um ein Wortprotokoll des Fachgespräches erstellen zu können. Über die restliche Sitzung wird dann ein Beschlussprotokoll erstellt. Das vollständige Protokoll der gesamten Sitzung wird zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestages zugänglich sein. Jetzt begrüße ich herzlich zu unserem Fachgespräch. Zum einen Herrn Ingo Büscher. Er ist Pflegevater. Hallo, ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Dann haben wir Ulrike Hinrichs-Klaasen und Christian Klaasen, beide Mitwirkende bei der Allianz für Pflegekinder. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Dann haben wir Jesse Yang und er ist ehemaliges Pflegekind. Grüß Sie. Hallo. Und dann haben wir noch Susanne Lietzel da von der Stiftung Emmy Liebeskind. Können Sie ja da noch mal erklären, wofür das, für was das steht. Wir haben vereinbart, dass Sie alle ca. 5 Minuten für ein Eingangsstatement haben. Und danach ist das hier so gängige Praxis, dass wir dann einfach in eine Frage-Antwort-Runde kommen und Sie natürlich Gelegenheit haben, noch weitere Punkte zu besprechen. Wir versuchen es nur am Anfang komprimiert zu machen, damit wir dann auch wirklich ins Gespräch kommen können. Wir haben ein Zeitfenster bis ungefähr 19.30 Uhr, weil dann tatsächlich wir auch alle noch ins Plenum müssen, heute Abend auch noch ein Kinder- und Jugendthema besprechen. So, dann keine weitere Vorrede mehr. Wenn es keine Fragen, Anmerkungen gibt, dann würde ich bitten, dass wir der Reihe nach, wie ich es gerade vorgelesen habe. Und Herr Büscher, Sie sind dran.
Gut, hallo. Ja, ich bin Pflegevater, sehr, sehr glücklicher Pflegevater, aber nicht alleine. Ich bin mit einem Mann zusammen und wir hatten einen Kinderwunsch und haben uns den schon vor über 20 Jahren erfüllt. Also wir haben 6 Kinder aufgenommen. Davon sind 5 Pflegekinder und die waren ja 3 Monate bis 2,5 Jahre alt, als wir sie aufgenommen haben. Und unsere Erfahrung war aber auch so, dass je älter sie waren, desto schwieriger war es eigentlich auch mit den Kindern. Also ich habe mir immer schon gewünscht, dass die Kinderrechte viel mehr in den Fokus kommen und das Kindeswohl viel mehr in den Fokus kommen, also dass die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen, damit die einfach einen ganz anderen Status haben. Alle unsere Kinder haben den erhöhten Pflegebedarf. Also zwei haben eine Behinderung, andere hatten psychische Störungen und Lernschwierigkeiten. Einmal genetisch bedingt schon, aber auch durch das Großwerden in den ersten Jahren bei den leiblichen Eltern. Und das war halt einfach schon ein anstrengender Weg, dass alles, diese ganzen Wege, die man machen muss, um diesem Kind gerecht zu werden, um das Beste für die Kinder irgendwie zu generieren. Aber wie das so ist, das ist so meine Herzensangelegenheit gewesen. Und ich bin Sozialpädagoge natürlich, hatte diesen Kinderwunsch und konnte zum Glück, weil ich beim Senat hier gearbeitet habe als Angestellter, auch immer die Elternzeit nehmen. Also ich war 10, 12 Jahre in der Elternzeit. Das hatte natürlich wieder aber auch, was auch wieder ein Problem ist, das hatte natürlich wieder auch finanzielle Schwierigkeiten, also Thema Elterngeld. Sie kennen diese ganzen Themen, Elterngeld oder auch diese, wie soll man sagen, bevor die Kinder zu uns kamen, dieser lange Weg, weil die Familienrichter und Richterinnen irgendwie so langsam entschieden haben. Und das sind alles so Themen, die ich heute gerne so ein bisschen mit Ihnen auch besprechen möchte und auch für die Kinder irgendwie eine andere Lösung finden möchte. So, das soweit eigentlich. Vielleicht eins noch. Wir haben multikulturelle Kinder. Wir sind wirklich eine Familie. Wir haben zwei afrikanische Kinder, wir haben zwei asiatische Kinder und zwei Kinder aus Brandenburg. Was natürlich auch wieder das Thema Rassismus ist auch unser Alltagsthema gewesen. Aber trotzdem, es ist toll, wenn die Kinder kommen und da sind, wo sie geliebt und bedingungslos geliebt werden. Sie erblühen alle. Und das ist so das, was mich das immer weitermachen lässt. Und seit einem Jahr mache ich auch jetzt Krisenpflege. Also ich habe letztes Jahr zum ersten Mal Krisenpflege gemacht. Da kam ein 4 Tage altes Baby zu mir. Und das ist jetzt erst im Oktober ausgezogen. Also 20 Monate war es. Und das war auch ein Prozess. Sie können mich alles fragen. Ich erzähle wirklich, es war wirklich sehr, sehr schön und auch sehr schwierig, dieses Kind wieder loszulassen. Es ist zum Glück glücklich ausgegangen, weil er ganz tolle neue Pflegeeltern gefunden hat. Trotzdem war dieser Prozess einfach so lange und unsere ganze Familie, wir haben alle wirklich Rotz und Wasser geheult die ersten Wochen, als er auszog. Aber heute haben wir ihn gerade wieder gesehen, das zweite Mal, und ich bin jetzt Opa Ingo. Also ich bleibe in seiner Familie. Soweit erstmal. Danke.
Vielen Dank. Dann glaube ich, spreche ich im Namen aller unser tiefster Respekt. Also wer so viel tut für andere Menschen, vor allen Dingen für Kinder, wirklich, wirklich großer Respekt. Frau Hinrichs-Klaasen, Herr Klaasen, wer fängt an? Bitte schön.
Ja, ich kann gerne anfangen. Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, mein Name ist Ulrike Hinrichs. Ich bin Pflegemutter mit meinem Mann zusammen. Wir haben 3 Pflegekinder, die wir alle kurz nach der Geburt aufgenommen haben, Zwillinge. Das war der erste Schlag sozusagen vor fast 12 Jahren, und zwar direkt aus dem Krankenhaus. 2 Kinder mit afrikanischem Hintergrund. Und dann 2 Jahre später haben wir noch mal einen kleinen Nachzügler, also der ist jetzt 9 Jahre, 3 Jungs. Also ich lebe jetzt in einem reinen Männerhaushalt. Und auch der Nachzügler hat auch einen Migrationshintergrund. Die Mutter kommt aus Sri Lanka. Ich selber bin ein Adoptivkind und wir wollten eigentlich immer Kinder haben, blieben dann auch kinderlos und haben dann gesagt, das sollte nicht so bleiben. Also wir wollten immer gerne eine Familie sein und auch eine große. Und deswegen haben wir diese 3 Kinder aufgenommen, sind auch sehr glückliche Pflegeeltern. Und mir sind eigentlich 2 Themen heute wichtig, die ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Zum einen, glaube ich, ist die soziale Familie ein ganz wichtiger Schlüssel in der Frage, wie gehen wir mit Pflegekindern um. Und da sehen wir eigentlich immer noch Defizite, gerade wenn es so ums Kindeswohl geht. Also wir als Pflegeeltern haben eigentlich kaum Befugnisse, wenn es um gerichtliche Termine und solche Geschichten geht. Wenn es noch leibliche Eltern geht, das können wir auch gerne noch ein bisschen erörtern, wie bei uns die Situation ist mit den leiblichen Eltern. Und das Zweite, was ich mindestens auch genauso wichtig finde, ist, wir haben eigentlich ein echtes Imageproblem bei Pflegekindern. Wir haben immer, also wenn irgendwelche Sachen passieren, Negativberichterstattung. Also wenn irgendwelche Kinder in irgendwelchen Autos vergessen wurden und es ist 40 Grad warm und es ist zufällig ein Pflegekind oder ein Adoptivkind, dann wird das immer sofort betont, in einen Kontext gestellt. Und ich möchte eigentlich, dass wir sehr, sehr stark daran arbeiten, dass wir dieses Medienbild auch verändern. Und ich begrüße auch sehr, dass die Bundesregierung jetzt eine eigene Kampagne zu Pflegekindern, hat die Ministerin ja vorgestellt, jetzt startet. Und ich glaube, dass wir da noch viel mehr Support brauchen, um dieses Thema in einen positiven Spin zu bekommen. Und ich glaube dann, mein Mann wird gleich noch ein bisschen was zu den Zahlen sagen, wird es möglicherweise auch gelingen, dass wir mehr Pflegekinder in die Pflegefamilien übermitteln können. Und weil ich auch glaube, und uns geht es genauso, wir sind sehr glückliche Pflegeeltern. Wir haben auch das Glück, dass wir bei den Kindern eigentlich so gut wie keine Vorbelastungen haben, dadurch, dass die so früh zu uns gekommen sind. Aber es zeigt einem dann natürlich auch, welche Chancen man den Kindern geben kann. Und und darum ist eben diese soziale Familie und das Kindeswohl eben so wichtig. Also das sind so die Themen, die mich bewegen.
Ja, drücken, natürlich. Die Profis. Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal ganz kurz abrunden, warum ist das Thema Pflegeeltern so wichtig, gesamtgesellschaftlich, neben natürlich den vielen, vielen Einzelschicksalen. Uns fehlen ja 4.000 Pflegeeltern pro Jahr. Und ich halte ein paar Mal Zahlen zu. Jeden Tag werden 100 Kinder wegen akuter Kindeswohlgefährdung in Obhut genommen. Das sind knapp 35.000 Kinder. Aus den 35.000 Obhutnahmen folgen 15.000 Sorgerechtsentzüge. Das heißt, für 15.000 Kinder jedes Jahr werden neue Elternhäuser gesucht. Es gibt aber nicht genug Pflegeeltern, es gibt sogar immer weniger Pflegeeltern. Das heißt, diese Kinder müssen entweder zurück zu ihren überforderten Eltern oder sie gehen ins Kinderheim. 10 Jahre und jünger haben wir 20.000 Kinder in Kinderheim. Allein 1.000 Kinder, die gerade als ein Jahr alt sind. Das sind eigentlich eher Zustände wie bei Oliver Twist und nicht wie in einem Wohlstandsstaat. Ich glaube, die Zahlen muss man mal sacken lassen. Und vielleicht nur als Abrundung, wenn man hochgerechnet, allein durch die Unterbringung in den sehr teuren Kinderheimen entstehen den Kommunen Mehrkosten in Milliardenhöhe. Also ein Heimplatz für ein Kind ohne erhöhten Betreuungsaufwand kostet ungefähr 100.000, etwas mehr als 100.000 Euro. Und wenn Sie die Pflegekindergeldsätze dazu rechnen, kostet das die Pflegeeltern vielleicht 12.000 im Jahr. Also ist auch ein riesen finanzielles Problem für die Kommunen. Es wächst an. Es ist wirklich dramatisch. Warum gibt es zu wenig Pflegeeltern in Deutschland? Ich glaube, einerseits schlicht und ergreifend wissen zu wenig Menschen davon. Also auch gerade die 1 Million ungewollt kinderlosen Paare wissen gar nicht, dass man Pflegeeltern werden kann. Es ist alles sehr stark auf Adoption fokussiert. So begrüße ich auch hier die Kampagne. Oft laufen die Verfahren von Adoption und Pflegekinderdienst parallel. Wir haben jetzt zum Beispiel in Berlin erfahren, man darf gar nicht beide Prozesse parallel betreten. Also wenn man sich für Adoption anmeldet, kann man sich nicht für Pflegekinder anmelden. Das ist ja absurd eigentlich. Also da werden ja Mauern hochgehalten, die es gar nicht gibt. Und die gesetzlichen Rahmenbedingungen, meine Frau hat das gerade schon gesagt, sind auch so, dass es für die Pflegefamilie in vielen, vielen kleinen Themen viele Stolpersteine gibt. Also wir können das nachher noch vielleicht vertiefen, was das sind. Also man hat vor Gericht kein Vertretungs- und kein Beschwerderecht. Kinder dürfen keinen Namensänderungsantrag stellen, wenn die leiblichen Eltern sind und so weiter. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Ich glaube, dass diese bundesgesetzliche Ebene, und deshalb sind wir auch hier, dass man da viele kleine Stellschrauben hat, um die Rahmenbedingungen für Pflegeeltern zu verbessern. Denn die besten, sag mal, Promotoren von Pflegeelternschaft sind natürlich glückliche und zufriedene Pflegeeltern. Danke.
Vielen, vielen Dank. Und als nächstes, genau, Herr Jeng, bitteschön.
Ja, herzlichen Dank, dass ich mich heute hier einbringen darf. Mein Name ist Jesse Jeng, ich bin 37 Jahre alt und bin als Pflegekind groß geworden. Das bedeutet, ich hatte bis zu meinem 18. Lebensjahr einen Vormund beim Jugendamt, war auch regelmäßig da und bringe jetzt heute mal so ein bisschen die Perspektive ein, wie das so aus Pflegekind-Sicht im System aussieht. Ich gehörte, jetzt heute würde man wahrscheinlich sagen, zu den 15.000 Kindern, die aus Kindeswohlgefährdungsgründen aus der Familie genommen wurden. Ich bin in Hannover geboren, mein Vater war afrikanischer Einwanderer, meine Mutter Deutsche. Beide hatten Probleme mit Substanzen, mit Substanzmissbrauch, sodass ich bis ungefähr zu meinem ersten Lebensjahr in meiner leiblichen Familie war und wurde dann mit der Hilfe der Polizei nach 2 Tagen alleine in der Wohnung, aus der Wohnung geholt. Mein kleiner Bruder und ich, wir waren dann selber auch substanzabhängig nach unserer Geburt und hätten dann quasi zu den Kindern gehört, die wahrscheinlich mit psychologischen Vorbelastungen, so hätte man es wahrscheinlich gelabelt, auch ausgestattet wurden. Ich bin dann bis ungefähr 2,5 im Kinderheim gewesen, in Langenhagen bei Hannover. Und dann hat mich meine Familie gefunden, ein deutsches Ehepaar. Und die haben mich dann bis zu meinem 18. Lebensjahr aufgezogen, mit der Hilfe natürlich auch des Jugendamts, der Betreuung und allem drum und dran. Und somit kann ich sagen, dass ich bis zum gewissen Grad ein Investment Case dieser Solidargemeinschaft bin. Und das sehe ich auch wirklich so. Das treibt mich eigentlich auch jeden Tag um in dem, was ich tue. Mir ist total klar, dass diese Solidargemeinschaft Deutschland, wo man Kinder nicht einfach auf der Straße lässt, dass die viel in mich investiert hat. Und dass vieles der Möglichkeiten, die ich erhalten habe, ich auch diesem System verdanke. Und daher auch meinen Wunsch, dieses System vielleicht ein bisschen besser zu machen. Dementsprechend konnte ich dann studieren, Abitur machen, Bundeswehrdienst leisten, habe ein eigenes Unternehmen und über die Investments stehen wir für über 600 Mitarbeiter. Das heißt also, dieser Erfolg war dann möglich. Und woran hat das gelegen? Ich würde tatsächlich sagen, das Thema Pflege und Pflegefamilie ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Wenn ich ans Kinderheim denke und das vergleiche mit der Pflegefamilie, möchte ich eigentlich jeden, der selber Kinder hat, vielleicht mal fragen, ob die Betreuung irgendwie nachts um 24 Uhr oder was endet. Oder ob man die vielleicht im Schichtdienst besser machen kann als in dieser absoluten Verantwortung von Eltern. Die Menschen im Kinderheim tun viel. Genauso wie professionelle Betreuer auch in Kita und in anderen Einrichtungen. Aber wenn nachts blitzt und das Kind hat Angst, jeder, der hier Kinder hat, weiß, was das für Eltern bedeutet. Und dann muss man da sein. Und dann ist die Bezugsperson oder die Bezugspersonen sind diejenigen, die helfen. Und deswegen möchte ich eben auch auf das Thema der sozialen Familie eingehen und möchte wirklich da auch gerne zu Fragen einladen. Aber um einmal so ein Stück weit meine Conclusio voranzuschicken. Eine Familie in dem Umfeld, in dem sie ist, mit Nachbarn, mit Freunden, mit sozialer Einbettung, mit Erfahrungen der Pflegeeltern im Zweifel, das ist etwas, was einem Kind eine Sicherheit gibt. Eine Sicherheit, irgendwo zu Hause zu sein. Natürlich ist diese Sicherheit bis zu einem gewissen Grad eine Illusion, die möchte jeder, alle Eltern möchten das ihren Kindern geben. Aber das ist wichtig. Und diese Sicherheit zu stärken, wäre sicherlich etwas, was sehr, sehr hilfreich sein könnte, damit sich diese Beziehungen entwickeln. Ich habe mir auch die Zahlen im Vorfeld angeguckt, es hat mich erschrocken. Es sind mehr Kinder im Kinderheim als in Pflegefamilien. Das kann uns doch nicht wirklich zufrieden zurücklassen. Und es gibt genug Dokumentationen da draußen, die kann man sich im ZDF und überall angucken, was das teilweise eben auch für Orte sind, wo Kinder dann eben auch hin müssen. Und der Hintergrund ist, dass unter Pflegeeltern eben auch immer ein Damoklesschwert letztlich hängt, über Pflegeeltern, aber auch über den Kindern, dass man vielleicht nicht zu nah rangeht. Denn wenn das Kind irgendwann wieder weg muss, dann ist das ein großer, großer Schmerz. Und deswegen werde ich heute hier plädieren, ich möchte dem auch vorweggreifen, für eine Begutachtungsperiode, in der Gerichte, aber auch Gutachter das Entstehen einer sozialen Familie möglicherweise auch entsprechend dann dokumentieren, überwachen, beurteilen. Aber es sollte einen Punkt geben, wo das Damoklesschwert gehoben wird. Denn auch bei mir hat meine leibliche Mutter versucht, uns zurückzubekommen. Es war knapp. Sie ist danach auch wieder nach dem Methadon-Programm auch wieder drogensüchtig geworden. Und ich will mir nicht vorstellen, was mit mir und meinem kleinen Bruder passiert wäre, wenn wir zurück hätten müssen. Deswegen glaube ich, es macht Sinn, die soziale Familie zu stärken.
Vielen herzlichen Dank. Und Frau Lietzel, bitte.
Ich darf vielleicht noch kurz anfügen, dass Frau Hinrichs-Glasen, Herr Glasen und ich in der Allianz für Pflegekinder uns zusammengetan haben, ganz bewusst, um den Status von Pflegekindern zu verbessern, aber vor allem, um das Image der Pflegefamilien zu verbessern, der Pflegekinder zu verbessern und eben auch das Modell Pflegefamilie attraktiv zu machen. Das ist unser Anliegen. Wir sind ein locker organisierter Verband von 3-4 Elternpaaren, die eben auch Pflegekinder haben oder bereits adoptierte Pflegekinder haben. Und das ist der Hintergrund unseres Kennens hier, das vielleicht vorwegzuschicken. Ich vertrete hier offiziell die Stiftung Emmy Liebeskind. Emmy Liebeskind, der Name kommt von unseren 4 Pflegekindern. Die heißen Emily, Michelle, Dominik und Marcel Kind. Klingt ein bisschen wie eine alte, reiche Dame, Emmy Liebeskind, aber es ist keine alte, reiche Dame. Ein Arbeitstitel, der sich dann am Schluss verfestigt hat, wie das ja oft so ist. Wir haben 3 dieser Kinder inzwischen adoptiert. Im Alter zwischen 14 und 18 haben wir sie adoptiert, bekommen haben wir sie. Im Alter zwischen 4 und 6, also relativ spät. Wir waren auch schon alte Eltern, das hinzuzufügen. Wir haben dann bei der Aufnahme dieser Pflegekinder und deren Werdegang und dem Austausch natürlich mit anderen Pflegefamilien entdeckt, dass nicht nur das Pflegefamilienthema, das Rückführungsthema ein Riesenproblem ist, das Image, sondern dass auch der Übergang der Menschen, die mit 18 aus der Obhut entlassen werden, das kennen Sie von der letzten Sitzung wahrscheinlich, da waren ja sicher Care-Leaver da, bis die dann endlich im Erwachsenenleben ankommen, das ist eine Riesenherausforderung und die wird sozusagen staatlich mehr oder weniger nicht gelöst. ich glaube, man kann schlichtweg so sagen, die wird nicht gelöst. Diese Pflegekinder, in die so viel investiert wurde, fallen aus dem Raster und landen tatsächlich trotz Schulabschlüssen oft in der Obdachlosigkeit und in prekären Situationen. Das hinwegzustecken. Und das hat uns bewogen, meinen Mann und ich, eine Stiftung zu gründen, um genau diese Personengruppe zu unterstützen. Und wir haben auch ein Haus in Mitte gebaut, in der Littenstraße, wo im Moment Care-Leaver übernachten können, wenn sie in Berlin Aufenthalt haben, kostenlos, indem wir aber auch viele Organisationen pro bono ihre Sitzungen und ihr Treffen machen lassen. Wir finanzieren das durch Spenden, also rein privat durch Spenden, aber auch durch wirtschaftliche Vermietung in diesem Haus, sodass wir da auf einem ganz guten Wege sind. Und langfristig ist eigentlich unser Ziel, für Care-Leaver Stipendienprogramme aufzulegen, die dann, die vielleicht zwei, drei Monate im Haus erleben und dann auch Seminare für, wie lege ich mein Geld an, wie bekomme ich eine Wohnung, wie kann ich mich immatrikulieren, wie kriege ich eine Ausbildung und so weiter, solche Kurse kriegen. Das ist das langfristige Ziel. Das Haus ist erst seit 2 Jahren eröffnet. Also es geht nicht alles auf einmal, aber das ist unser Ziel. Wir arbeiten auch eng mit dem Care-Leaver-Verein e.V. zusammen. Den haben Sie sicher kennengelernt das nächste Mal. Und da kennen Sie sicher auch diese unfassbare Geschichte, dass vielleicht vor 8 Jahren noch die Care-Leaver, wenn sie zu arbeiten begannen, 75% ihres Gehaltes an den Staat zurückführen mussten. Also unvorstellbar. Dann reduzierte sich das auf 25% und jetzt ist es seit 2 Jahren, glaube ich, aufgehoben. Seit 2 Jahren erst aufgehoben. Durch unglaublich massiven politischen Druck tatsächlich. Deswegen sind wir auch hier. Druck machen. Und das muss man sich mal vorstellen, sowas. Und zwar mit der Begründung, dass diese Kinder den Staat so viel gekostet haben. Das ist unglaublich. Und ich denke, jetzt zum Abschluss noch ein paar wichtige Dinge, die wir sehen im Verhältnis bei den Care-Leavern. Vielleicht haben die dasselbe gesagt, ich wage es trotzdem. Also ich denke, dass wir eine einheitliche und eindeutige und klar definierte Hilfe für diesen Übergang brauchen. Das ist, in manchen Jugendämtern passiert das ganz wunderbar, in manchen gar nicht. Und es ist eine Glückssache, welchen Bearbeiter und Bearbeiter man gerade hat. Es ist die komplette Glückssache. Es gibt keine einheitliche Definition und keine einheitliche Organisation. Und es hängt von den Betreuern, von den Arbeitskapazitäten tatsächlich ab und von der Verantwortung der einzelnen Personen, die dort sind. Es gibt mögliche Maßnahmen, aber die werden eben nicht immer eingeleitet. Zum Zweiten ist es ganz wichtig, dass besonders Care-Leaver, vielleicht auch andere Personengruppen, aber auch besonders Care-Leaver, völlig unabhängig von ihren Ursprungseltern Bürgergeld, BAföG oder sonstige Unterstützungen beziehen können sollten. Weil diese Ursprungsfamilien sind entweder nicht handhabbar, die trifft man nicht, oder es sind eben auch ganz große psychische Probleme, wenn Missbrauch war, wenn Gewalt stattgefunden hat, auf diese Eltern wieder zugehen, um einen BAföG-Antrag unterschreiben zu lassen. Das ist Hammer. Das ist wirklich Hammer, kann ich nur sagen. Und das Dritte ist, wir müssen diese Personengruppe, nicht nur die Pflegekinder, sondern auch die Care-Leaver, wirklich stärker in den politischen Fokus rücken. Das ist eine völlig unerkannte Gruppe ohne Lobby eigentlich. Und ist ja auch kein Wunder, weil sie einfach nicht aufhören. Jetzt durch den Care-Leaver-Verein tauchen sie natürlich etwas besser auf. Sie haben ja dankenswerterweise das Thema auch aufgegriffen. Aber diese Gruppe müssen wir stärken, weil sie oft tatsächlich ganz gute Schulabschlüsse haben und auch was wollen. Aber einfach dann verzweifeln im Anschluss an diese Pflegesituationen. Und das ist eigentlich so das, was wir verfolgen und auch durchsetzen wollen. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Und tatsächlich haben wir diese Schilderung genauso beim letzten Mal bekommen.
Na, denke ich. Mhm.
Und genau diese Punkte auch aufgegriffen. Und ich glaube, es war Frau Slavik, die heute im Ausschuss auch noch mal gefragt hat, wie da jetzt der aktuelle Stand ist. Und die zuständige Staatssekretärin hat auch noch mal gesagt, dass dieses Thema jetzt natürlich im Rahmen der Gesetzesnovellen, die wir da erwarten, auch aufgenommen ist. Was das konkret bedeutet, werden wir sehen. Aber genauso, deswegen haben wir das ja hier auch aufgegriffen und sind auch Ihnen jetzt nochmal dankbar, weil das sind ja genau die Punkte, die wir auch zumindest der Regierung als bedenkenswert mitgeben wollen. Und das haben Sie jetzt gemacht, das haben wir letzte Woche gemacht. Und das hat jetzt auch dazu geführt, wie gesagt, auch die Care-Leaver konnten letzte Woche ganz zufällig, weil wir ja zur Abstimmung mussten, auch noch mit der Staatssekretärin auf dem Flur sozusagen reden. Bundeskanzler haben sich nicht getraut, er war auch im Flur, aber das ist eine andere Geschichte. Gut, also kommen wir zu den Fragen. Ich würde ganz kurz noch eine Eingangsfrage stellen. weil mich das interessiert. Sie haben jetzt sehr persönliche Dinge auch erzählt, auch schon einige allgemeingültige. Mich würde jetzt noch mal interessieren, an alle gerne, die sich berufen fühlen, welche konkreten rechtlichen Nachteile haben Pflegeeltern, die Sie gerne beheben wollen würden? Also was sind konkret die Dinge, wo Sie sagen, das trifft uns als Pflegeeltern oder als ehemaliges Pflegekind, da fühlen wir uns benachteiligt im Vergleich zu anderen Gruppen? Genau, da würde ich vielleicht noch mal ansetzen wollen. Bitte schön.
Ja, da kann ich, glaube ich, für alle sprechen. Wir haben eigentlich vier Punkte, die so im Zentrum stehen, wenn es um die Stärkung der sozialen Familie geht. Wir haben es ja auch schon angesprochen, jetzt kurz in den kurzen Statements. Wir müssen oder wir möchten gerne, dass die Rechte der sozialen Familie gestärkt wird und dass wir zum Beispiel auch eine aktive Rolle bekommen bei gerichtlichen Verfahren, also in diesem Rechtsweg. Also dass wir, wenn es Probleme gibt mit Umgang mit anderen Dingen, die die Kinder betreffen, haben wir im Prinzip als Pflegestelle, so werden wir ja gesehen, was ich auch irgendwie schon einen ziemlich ernüchternden Begriff also finde, haben wir eben dort keine Rechte, dort tätig zu werden. Also wir sind immer auch bei Verfahren, die schon laufen, wenn zum Beispiel, wie Jesse Jeng das erzählt hat, leibliche Eltern versuchen, die Kinder zurückzubekommen, war bei uns übrigens auch ein Thema, dann sind wir bei Gericht darauf angewiesen, dass der Richter uns überhaupt zuzieht. Also wir können nicht sagen, wir wollen uns dazu äußern. Also das ist, glaube ich, eine Stellung, die wir nicht gut finden. Das Zweite ist, wir erleben das gerade bei uns in der Familie. Unsere Kinder sind ja 12, 12 und 9 oder 10 fast. Die Kinder hadern alle mit ihrem Namen. Also die sind ja mit ihren Namen der leiblichen Eltern, bei den Zwillingen ist es nur, dass sie es vielleicht verstehen, so gewesen, dass sie den Namen der Mutter tragen, die aber sofort gar nicht mehr verfügbar war. Später kam noch der Vater ins Spiel, der heißt aber anders als die Kinder. Das heißt, die Kinder tragen jetzt einen Namen einer Person, die sie faktisch gar nicht kennen und leben in einer sozialen Familie, die auch anders heißt. Und sie wollen unbedingt jetzt schon so heißen wie wir. Und das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Also diesen Antrag können wir wiederum nicht stellen, weil wir ja nicht sozusagen diejenigen sind, die vor Gericht diese Ermächtigung haben. Und da brauchen wir eigentlich, also über solche Fragen brauchen wir einfach mehr Kompetenz als Pflegeeltern. Auch um das Kindswohl der Kinder. Also Name ist ein ganz wichtiges Identifikationsmerkmal für die Kinder. Also und wenn die von sich aus schon sagen, wir wollen jetzt Klasen heißen zum Beispiel, und die wollen das auch auf ihren Hausaufgaben und auf ihrem T-Shirt beim Sport und so weiter, dann muss man jetzt im Moment tricksen, indem wir mit der Schule sprechen und sagen, geht das nicht trotzdem? Und die meisten machen es auch, aber es ist ja trotzdem komisch, auch die Pässe und so werden, also da diese Namensrechte so. Das Gleiche im Übrigen auch beim dauerhaften Verbleib in den Pflegefamilien. Wir glauben, dass man, wenn man wie bei uns, aber auch in vielen Fällen wie bei Jesse Jeng, die Kinder sehr lange schon in den Familien leben, gehört es ja zum Kindeswohl dazu, dass man eigentlich einen Bindungsabbruch erzeugen würde und das Kindeswohl gefährdet, wenn die wieder zu ihren leiblichen Eltern zurück müssen, aus welchen Gründen auch immer. Und allein diese Unsicherheit, da sind wir der Auffassung, man müsste eigentlich nach einer gewissen, sage ich mal, Zeit, 2 Jahre oder was man sich da als Frist setzen kann, den Prozess eigentlich umkehren und müsste eigentlich den Nachweis erbringen, dass der Verbleib in der sozialen Familie deutlich schlechter wäre als bei einer Rückführung zu den leiblichen Eltern. Da haben wir also noch so diesen Disconnect zwischen den Rechten der leiblichen Eltern und der sozialen Familie. Wir möchten gerne, dass die Adoptionsverfahren beschleunigt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben das Problem, dass wir, warum wollen wir überhaupt adoptieren? Wenn wir uns zum Beispiel jetzt was passieren würde, also in diesem Pflegeverhältnis, dann könnten unsere Kinder derzeit nichts erben. weil das, die auf die Erbschaft Zugriff hätten sofort die leiblichen Eltern, die ja meistens Sozialfälle sind, muss man sich nichts vormachen. Und wir haben überhaupt gar keine rechtliche Absicherung für die. Wir haben das jetzt ein bisschen anders lösen können, weil wir einen Treuhänder eingesetzt haben. Es ist ja auch so eine Wenn-Dann-Geschichte. Und die Adoption bringt natürlich die Kinder einfach in die Situation, dass sie dann diese Anerkennung haben und das Geld dann auch nicht wieder abgeben müssen. Und wir haben jetzt ja sogar das Problem, dass wir für die Kinder noch nicht mal, die kommen jetzt so ein Alter und wollen gerne auch ein Konto haben und solche Sachen, das muss man sich mal vorstellen, können die aber alles nicht haben, weil sie eben, weil der Zugriff für die leiblichen Eltern vorhanden wäre. Und deswegen gibt es dafür überhaupt gar keinen Rahmen. Also das ist auch so aus dem Alltag. Und es fängt ja auch an mit Handyverträgen und allem Möglichen. Also ihr könnt da noch viel mehr berichten bei älteren Kindern. Das Letzte, was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass wir bei Volljährigkeit eben die Kinder nicht aus den Systemen fallen. Das ist, glaube ich, der Punkt ist ja hinreichend gemacht worden. Vor dieser Herausforderung stehen wir alle. Und wenn die Kinder nicht adoptiert sind, fallen die komplett aus den Systemen raus. Und ich, ehrlich gestanden, finde es auch ein Unding, dass man bei unseren Kindern wäre das ja dann, wenn alles gut läuft, gehen die vielleicht auch mal ins Studium oder machen Abitur. Zumindest sind sie jetzt schon mal auf so Schulen, wo das möglich ist. Und dann müssen die, wenn die 18 werden, plötzlich ihre leiblichen Eltern, die sie möglicherweise gar nicht kennen, ja, fragen, kriege ich jetzt eure Steuererklärung für einen BAföG-Antrag? Also ist ja ein Witz, muss man ganz ehrlich sagen. Und eigentlich ist doch das, was wir vielleicht alle hoffentlich hier politisch wollen, nämlich zu sagen, wir müssen doch, die Kinder sind aus einer Spirale rausgekommen. Ich finde, Jesse hat das ja sehr, sehr schön berichtet. Und da müssen wir eigentlich alles dafür tun, dass man nicht irgendwie auf diesem Weg den Kindern wieder eine Benachteiligung zukommen lässt. Und es sind ja nicht alle so gut aufgestellt wie wir, muss man auch noch mal sagen. Wir haben uns ja schon organisiert und sind, glaube ich, auch so, dass wir das gut formulieren können. Es gibt unheimlich viele Eltern. Wir haben parlamentarische Abende. Ich kann Sie nur einladen. Wir machen das in dem Haus bei Frau Litzel, vorbeizukommen und mal so einen parlamentarischen Abend zu erleben, weil da schlagen einem diese Emotionalitäten von Eltern entgegen, die vielleicht nicht so eine starke Stimme wie wir haben. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was wir vielleicht auf diese Art und Weise lösen müssen, damit sich das ja verbessert.
Alles richtig, was Sie sagen, alles richtig. Was uns geholfen hat in diesem ganzen Prozess war, dass wir ganz schnell einfach immer versucht haben, die
Form. Machen Sie mal ganz kurz technisches Problem. Machen Sie noch mal aus und noch mal an, bitte.
Jetzt? Ja. Also was uns geholfen hat, ist, dass wir gleich oder ziemlich schnell immer die Vormundschaft beantragt haben für die Kinder, damit wir denn auch entscheiden konnten. Wir hatten im Nachhinein eigentlich das Glück, dass von unseren Eltern vier gar keinen Kontakt wollten, also die Kinder ihre leiblichen Eltern gar nicht kennenlernten. Die eine Mutter so psychisch krank war, dass sie dann auch wegfiel und die andere leider gestorben ist aufgrund ihrer Alkoholerkrankung. Aber durch diese Vormundschaft, die wir hatten, konnten wir eben so viel entscheiden. Also die haben ganz schnell, wir hatten wirklich, es ist zwar immer ein Kampf gewesen, aber die Namensänderung, die Sie angesprochen haben, das war mit den Mitarbeitern, es ist auch immer so ein Ding gewesen, die einen sagt, nein, der Ursprungsname ist so wichtig, aber warum soll das so wichtig sein, weil die Mutter mal mit einem Mann verheiratet war, der Schulze hieß und jetzt gar nicht mehr Schulze hieß und wieder ihren Mädchennamen angenommen hat und die Kinder meinen Namen annehmen wollten. Also wir haben das geschafft, alle Kinder konnten meinen Namen annehmen. Oder wir haben es auch geschafft, dass zwei von den Eltern uns die elterliche Sorge gerichtlich übertragen haben, weil sie gar keinen Kontakt zu den Kindern haben wollten. Also vielleicht kann man das ja auch so machen, dass generell bei Dauerpflege die Eltern nach einer gewissen Zeit die Vormundschaft haben. Und nicht Privatvormundschaft geht ja, glaube ich, immer noch vor Amtsvormundschaft. Ich hoffe, das ist noch so. Also es war dann immer komisch, wenn der Amtsvormund zu uns kam, einmal im Monat einen Kaffee trank, eigentlich nichts zu besprechen gab und noch so, ja, aber ist doch furchtbar. Und weil das bei uns auch so war, habe ich gedacht, nee, machen wir nicht mehr. Wir machen das, wir haben die Vormundschaft. So.
Ja, ich glaube, wir müssen uns klar machen, Das ist ein wichtiges Anliegen von uns. Das hat Christian Klaassen nur angerissen. Es gibt 1 Million Kinderlose oder Paare, die ein Kind wollen und keines haben. Es gibt ganz viele Menschen, die sich zu einer Adoption melden. Und es werden insgesamt in ganz Deutschland, einschließlich der Stiefvateradoption und der Auslandsadoption, 1000 Kinder zur Adoption freigeben. 1000. Das heißt, wenn ich ein Kind haben will und sage, für mich kommt nur die Adoption in Frage, ist das keine No Option, weil es nicht passieren wird. Das wird nicht passieren. Das ist 0,000% von den Menschen. Es melden sich, nur allein in Berlin melden sich pro Woche 5, 6 Personen, die ein Kind adoptieren wollen. So, wir müssen also, das ist ein großes Anliegen, diese Menschen, die adoptieren wollen und die einen Kinderwunsch haben und vielleicht schon die 10., 11. Kinderwunschbehandlung hinter sich haben, solche Menschen kenne ich und die sind nicht so wenige, die müssen wir dahingehend beeinflussen, sage ich mal, dass sie sich auf ein Pflegekind einlassen. Und das können wir aber nur, wenn wir ihnen klar machen, sie können eine Dauerpflegschaft übernehmen und sie müssen keine Angst haben, dieses Kind rückzuführen. Auch, und da muss ich noch mal sagen, auf der Webseite des Bundesministeriums steht auch, das Ziel der Pflegestelle ist, gemeinsam mit dem Jugendamt das Kind wieder in die Ursprungsfamilie zu bringen. Ja, und dann, also ich habe jetzt auch schon geschrieben an das Ministerium, da müssen wir dringend was machen. Da steht Pflegekind, nichts zur Adoption, und unter Adoption steht dann auch, man könnte auch mal ein Pflegekind adoptieren. Es passiert in der Realität praktisch nicht, dass ein Pflegekind zurückgeführt ist. Es passiert nicht. Aber wenn du in der Zeitung was liest, in den Medien, dann kommt immer da ist ein Kampf um dieses Kind. Das ist nicht der Fall. Und ich glaube, das ist das Entscheidende bei allen unseren Gesprächen immer gewesen, die Angst vor der Rückführung. Es ist nicht Ziel einer Pflegefamilie, einer Dauerpflege, das Kind zurückzuführen. Es ist das Ziel der Familie, dieses Kind zu stabilisieren und irgendwann eine solche Bindung aufzubauen, dass es dort bleiben kann. Und egal was dann, sage ich mal dazu, egal was dann mit der Ursprungsfamilie ist, die können sich auch stabilisieren. Aber für das Kindeswohl, wissen wir eindeutig aus vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, ist es besser, dann in der Pflegefamilie zu bleiben. Eindeutig. Dann ist es zwar verbessert, diese Situation, aber eine Rückführung ist dann auch nicht kindeswohladäquat. Und daran müssen wir arbeiten. Diese Menschen, es gibt sehr viele Menschen in der Republik, die Kinder wollen. Und wir haben ganz viele Kinder, die vermittelt werden müssen. Und da stehen dazwischen Widerstände, die wir unbedingt abschaffen müssen.
Vielleicht nur ganz kurz als Ergänzung, weil wir müssen ja nicht das Rad neu erfinden. Gibt es auch in UK, nennt sich Special Guardianship Order. Jetzt kann man sich natürlich diskutieren, ob 26 Monate der richtige Zeitrahmen sind, um das dann schon festzulegen. Aber es ist tatsächlich die Frage, einen Zeitrahmen festlegen, die Zuständigen, die das begutachten, also Familiengericht zusammen mit entsprechendem Gutachter, und dann Dauerpflegeverhältnis. Und nur um das auch nochmal klar zu machen, eine leibliche Familie, eine Elternschaft, die endet ja auch nicht mit dem 18. Lebensjahr. Es ist also auch nicht so, und ich weiß ja, wo vielleicht auch irgendwie politisch das Problem da begraben ist, es ist ja nicht so, dass wenn jetzt Kinder zum Beispiel ein Dauerpflegeverhältnis bis 18 haben, dass nie wie, also dass das irgendwie da etwas daran verändert, wenn es leibliche Eltern gibt, dass das die leiblichen Eltern sind. Das heißt, es wird ja niemandem die Elternschaft weggenommen. Es geht nur um die Frage, eine soziale Familie, die de facto entstanden ist, ab einem bestimmten Zeitpunkt stabil zu belassen. Und dann, was später die Kinder machen, ist ja eine völlig andere Frage. Und da kann man im Grunde nach UK gucken. Die haben das, glaube ich, auch entsprechend überparteilich gut gelöst.
Vielen Dank. Wer möchte als nächstes eine Frage stellen? Na dann, Frau Herrmeier, bitteschön.
Hallo, schönen guten Abend erstmal. Vielen Dank für die Einblicke. Ich habe direkt ganz viele Fragen. Diese Diskrepanzen, die Sie aufgezeigt haben, eigentlich jeder von Ihnen so in den eigenen Beiträgen zwischen den Befugnissen der Eltern, die maßgeblich für das Kind da sind und verantwortlich sind und Entscheidungen treffen, diese aber nicht ohne Vormundschaft treffen können. Dazu habe ich ein paar Fragen. Also beziehungsweise, wie genau könnte man das umändern, ohne Also wäre es in, ich frage jetzt direkt, wäre es in Ihrer Ansicht nach vernünftig, die Vollmundschaft eben nicht zu einem gewissen Teil beim Jugendamt zu belassen? Ist es, dass da eine Vormundschaft besteht, das, was es so schwierig macht? Und in welchen Teilbereichen wären dann Entscheidungen zu treffen? Ich finde das ja schon total schwierig. Ich bin alleinerziehend mit geteiltem Sorgerecht. Ich will das absolut nicht gleichstellen, aber es ist halt schon manchmal so, dass ich für die dämlichsten Sachen dieses A-Loch anrufen muss und mit dem wieder unweigerlich sprechen muss. Es ist für mich unangenehm, aber für Kinder, die traumatisiert sind, nicht nur unangenehm, wenn sie dann auch wieder damit zu ihren Eltern gehen. Also das wäre dann ja so ein Teilbereich, dass man sagt, für eine Schule würde ich gerne so eine Entscheidung treffen können, denn ich habe auch die Möglichkeit, darüber eine Entscheidung mit meinem Kind zu treffen, weil Sie sprechen davon, das sind Ihre Kinder. Keiner von Ihnen hat ein anderes Wort, irgendwie das ist mein Pflegekind oder das ist irgendwas Temporäres. Sie sprechen von Ihren Kindern. Ja, dahingehend dann auch Entscheidungen zu treffen, medizinisch zum Beispiel, die Schulwahl. Also was genau wären so konkrete Punkte, wo man die Bürokratie abbauen müsste? Und dann bezüglich Adoptionsverfahren. Ich glaube, Frau Litzer, Sie hatten gesagt, dass Sie auch adoptiert haben aus dem Pflegeverhältnis hinaus. Da würde mich interessieren, wie niedrigschwellig ist es oder wie niedrigschwellig müsste es sein? Und mir kommt unweigerlich ein ganz, ganz doofer Gedanke. Ich weiß, wir sind alle nicht so für Abonnements im Verbraucherschutz, aber es wäre ja ganz schön, zum Beispiel, wenn ein Kind über mehrere Jahre als Pflegekind in der Familie verbleibt, nach einem, wäre das irgendwie eine Idee, nach einem gewissen Zeitkontinuum was von 5 Jahren, das auch anzubieten oder aktiv zu verfolgen, der Familie dann auch zu sagen, ist das etwas, was sie sich auch dann für das Erwachsenensein vorstellen können? Also, dass das tatsächlich auch auf die Familien zugegangen wird und ermutigt wird. Wie ist da so der Übergang wirklich vom Pflegekind zur Adoption? Wie schwierig ist das? Oder haben Sie dadurch schon Hürden abgebaut, dadurch, dass Sie eben Pflegeeltern sind?
Also ich würde jetzt mal auf das Thema Adoption, möchtest du vor?
Ladies first.
Ich würde jetzt auf den zweiten Fragenkomplex eingehen wollen. Ja, das ist nicht niedrigschwellig, wie gedacht. Also es ist tatsächlich gesetzlich ja so geregelt sogar, dass die Jugendämter nach einer bestimmten Zeit die Adoption in den Raum stellen sollen. Das tun sie aber nicht. Und wir wissen nicht, aus welchen Gründen. Wir wussten tatsächlich ganz lange nicht, dass das überhaupt möglich ist. Und jetzt sind wir ja schon Menschen, die sich wirklich erkundigen, informieren können. Und ich kann Ihnen sagen, dass es nicht niedrigschwellig war. Von dem dem Zeitpunkt des Antrages bis dann endgültig die 3 Kinder, vergingen 3 Jahre. Und obwohl ich die notarielle Einwilligung der Ursprungseltern, das sind in dem Fall einige Personen, wie Sie sich vorstellen können, die auch nicht leicht aufzutreiben sind, auch nicht leicht dazu zu bringen sind, irgendwie zu einem Notar zu gehen irgendwo. Das mussten wir alles selber organisieren, mal von den Kosten ganz abgesehen, aber das ist der kleinste Teil dann. Aber allein zu organisieren, dass diese Ursprungseltern zu einem Notar gehen und sich damit einverstanden erklären, da fängt schon an. Also niedrigschwellig ist da nichts. Und dann ist es tatsächlich so, wie wir in Berlin, ich kann nur von Berlin sprechen, erfahren haben, dass die Richterinnen und Richter offensichtlich überhaupt keine Handleitung oder keine Checkliste haben, was für Unterlagen sie dazu brauchen. Also ich habe 3 Jahre, wirklich, ich sage es Ihnen echt, 3 Jahre damit verbracht, immer wieder neue Forderungen, die vom Gericht kamen, an. Dann eine Meldebescheinigung, dann eine Meldebescheinigung mit einem Zusatz und so ging das weiter und weiter, bis ich dann eine Anwältin tatsächlich eingeschaltet habe, die es übernommen hat, weil es war nicht mehr möglich. Also es ist nicht niedrigschwellig und dann noch hinzuzufügen, und dann war es so, dass wir den Antrag gestellt haben, dann wurden wir plötzlich in die Senatsverwaltung für Adoption eingeladen. Beim ersten Kind war das nicht, bei den beiden anderen so. Und dann sagten wir, wir wissen gar nicht, warum wir da sind. Jede Adoption in Berlin geht über meinen Tisch, hieß es. Die erste ging nicht über, macht ja nichts. Also alle gehen über meinen Tisch. Und dann mussten wir nochmal ein Formular ausfüllen, einen Fragebogen, wie wenn wir zum ersten Mal in unserem Leben Kinder aufnehmen wollen. Warum möchten Sie Kinder aufnehmen? Haben Sie mit Ihren Verwandten darüber gesprochen, dass Sie ein Kind aufnehmen? So, also das ist nicht niedrigschwellig.
Wow. Ich kann da auch was berichten. Ich kann was ganz anderes berichten, weil bei uns war es so easy. Wir haben also von
18.
Ja, genau, das ist der Unterschied. Das ist der große Unterschied. Das war nämlich das Einfache. Unser Konzept war so, bis 18, dann hört ja die Pflegschaft in der Regel auf, man kann es weiter beantragen. Aber wir haben immer gesagt, nein, die Adoption ist da, wir haben mit 18 adoptiert. Und wenn man mit 18 adoptiert, braucht man eben nicht die Einwilligung der leiblichen Eltern. Die werden zwar informiert, aber man braucht diese Einwilligung nicht. Und das ist der große Unterschied. Und das dauerte dann vom Antrag bis zur Adoption ein halbes Jahr. Wir mussten diese ganzen Gebühren bezahlen, dann sind wir eben zum Gericht gegangen und nach 2 Minuten, dann hat der Richter gefragt, ja, warum wollen Sie das Kind adoptieren? Dann wusste ich schon, was ich sagen muss, weil mir das wie ein eigenes ans Herz gewachsen ist. Und Sie wollen das auch so, meinetwegen unser Sohn oder unsere Tochter. Und schon waren Sie adoptiert und die neue Geburtsurkunde kam 3 Monate später mit unserem Namen von meinem Mann und mir. Und das ist noch mal so toll gewesen, wie wichtig das für unsere Kinder war und nicht nur für unsere, für andere. Also dieses rechtlich auch unsere Kinder zu sein. Einmal hat der leibliche Vater von einem unserer Söhne, der kam auf einmal auch an und war dagegen. Der war auch mit zugegen bei der Adoption. Und da hat der Richter auch gesagt, wissen Sie, Herr A., Sie sind zwar der leibliche Vater, aber die Eltern sind Herr Büscher und Herr Halter. Und da können Sie gar nichts dagegen machen. Sie können Kontakt mit Ihrem erwachsenen Sohn haben. Also so war es bei uns. Der Unterschied war eben ab 18. Und nicht vorher war es dann eben schwieriger.
Entschuldigen Sie. Also es wäre dann ja auch jetzt bei diesen kleinen Befugnissen, wenn ich jetzt so an Arztbesuche denke oder so, da war es ja vielleicht auch, oder wenn es dann, ich sag mal, schwerwiegendere medizinische Entscheidungen zu treffen gibt, zum Beispiel die eine oder die andere OP, eine Art der Behandlung in schweren Erkrankungen. Es waren ja auch Pflegestufen jetzt noch mit drin. Also ja, ab 18, das kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr identitätsstiftend dann auch ist. Ne? Ich kann mir aber auch vorstellen, ebenfalls so ein Thema als Alleinerziehende ist ja auch der Name, ne? Dass das auch so schwierig ist, dass wenn ich jetzt heirate, heißt meine Tochter noch wie mein Ex-Mann und ich heiße wie der neue Mann und keiner heißt wie das Kind. Achso, nee, wenn sie mein Mädchennamen hat, genau. Also das ist dann halt, ne, ja, das, mit 18.
Das war bei uns ja auch so mit den Namen. Alle Kinder haben meinen Namen annehmen wollen und ich hatte zum Beispiel auch einen Vormund, der bei uns war das eben, weil zum Beispiel von einer unserer Töchter, die Mutter hatte die ganze Schwangerschaft verdrängt, sie wollte gar keinen Kontakt, Punkt. So, also die hat das Kind zur Adoption freigegeben, aber weil unsere Tochter einen Gehirnschaden hat und eine Behinderung hatte, es ist ja so, in ganz Deutschland, denn wir haben so ein Adoptionsverfahren in ganz Deutschland, niemand wollte dieses Kind adoptieren und unseren jüngsten Sohn, dessen Frühchen von 600 Gramm war, wollte auch niemand adoptieren und wir waren dann die Einzigen und wir mussten noch kämpfen, weil mein Mann und ich waren da schon Anfang 50 und Mitte 50, wir waren eigentlich schon zu alt, das kommt ja dann auch noch dazu, aber ich habe dann gekämpft und wir haben sie bekommen, so Punkt, glücklicherweise. Und das ist ja das Schöne. Jetzt
habe ich würde um Folgendes bitten, weil das soll jetzt überhaupt nicht unsensibel sein. Ich finde das total wertvoll, dass Sie von Ihren persönlichen Erfahrungen erzählen. Nur ich glaube, es ist heute total wichtig, dass wir auch der anwesenden Bundesregierung und uns halt auch sagen, was müssen wir auf der Bundesebene hier tun. Weil das, was Sie sagen, das haben wir ja auch schon in anderen Zusammenhängen gelernt, das ist sehr stark vom Bearbeiter abhängig, auch von der Situation. Aber wir müssen ja gucken, dass wir hier eine Lösung finden, die ja, möglichst bundesweit trägt. Deswegen würde ich die Fragen von Frau Herrmeier bitte noch mal bitten, auf so einer Metaebene vielleicht auch noch mal zu beantworten. Herr Klaasen, ja.
Ich übernehme den ersten Frageteil, Frau Herrmeier. Vielen Dank für diese sehr konkrete Frage. Also ich denke mal, wir haben ja schon herausgefunden, das Sorgerecht ist ein ganz großes Thema. Goldstandard ist das Sorgerecht. Viele Eltern, viele Pflegekinder leben in der Pflegefamilie, obwohl die Ursprungseltern noch Teile des Sorgerechts haben. Das kompliziert das Ganze. Also der Goldstandard wäre natürlich, wenn es Regelungen gäbe, wo nach einem bestimmten Zeitraum das volle Sorgerecht auf die Pflegeeltern übergeht. Dann würde man viele dieser Schwierigkeiten lösen können. Alternativ müsste man kleinteilig in die Gesetzesvorschriften eingehen. Das ist aber gar kein Problem, weil das in der letzten Legislaturperiode vorgesehene Kindschaftsrechtsmodernisierungsgesetz da schon Vorleistung getreten hat. Das heißt, man könnte in dem damals vorbereiteten Artikelgesetz einfach nur anhaken. Ein Beispiel, Sie haben das ja dankenswerterweise genannt, es geht um die tägliche Sorge. In der jetzigen Regelung ist es so, dass die Ursprungseltern weitgehende Entscheidungsrechte haben. Also wenn es um die Frage der Schulwahl geht, ob das Kind eine Zahnspange tragen soll, ob es gepierst werden soll, Frisur, also eine ganze Reihe, Impfung. Und die Ursprungseltern sind natürlich zum Teil sehr weit weg von der Lebenswirklichkeit der Pflegekinder. Da plädieren wir dafür, dass man die Mitbestimmungsrechte in umfangreiche Informationsrechte umwandelt. Das heißt, die Ursprungseltern sollen natürlich erfahren, was passiert, aber im Grunde bei so wichtigen Entscheidungen wie die Schulwahl oder Impfung nicht mitentscheiden können oder Entscheidungen nicht verhindern können zum Beispiel. Das ist ein großes Thema, womit man, glaube ich, viel in diesem Gestaltungsraum lösen könnte. Das ist so die Hauptpriorität. Die anderen Punkte hatte meine Frau ja schon erwähnt. Es geht auch nochmal darum, dass die Eltern bei sämtlichen Rechtsverfahren als Partei zugelassen sind, automatisch mit Beschwerderecht, Berufungsrecht und Antragsrecht. Das ist jetzt nicht der Fall. Also wenn über die Umgänge verhandelt wird, wenn über das Sorgerecht der Ursprungseltern verhandelt wird, sind die Pflegeeltern nicht automatisch Partei des Gerichtsverfahrens. Das ist ein zweites Thema, was uns sehr liegt. Das Namensantragsrecht haben wir schon gesprochen. Wir plädieren für eine Art von Namensmündigkeit für Pflegekinder. Das heißt, dass zumindest ab dem 12. Lebensjahr die Pflegekinder in ihrem Namen selbst diesen Antrag stellen können. Die Entscheidung trifft ja sowieso nachher ein Richter. Das heißt, es geht ja nur um die Möglichkeit, einen Antrag stellen zu können. Das sind so die drei großen Dinge. Wir können das auch noch mal nachreichen. Aber man muss im Prinzip, der Goldstandard ist im Prinzip, dass das Sorgerecht nach einer Zeitpunkt X das gesamte Sorgerecht über auf die Pflegeeltern übergeht. Und wenn das nicht geht, behelfsmäßig, müsste man diesen kleinen einzelteiligen Regelungen nachjustieren.
Ich habe noch gerade eine Idee noch, weil eins unserer Kinder hatte ausländische Eltern. Das ist ja auch immer ein großes Thema, wenn die Eltern nicht deutsch sind. Und unsere Tochter immer sagt, wieso bin ich nicht deutsch? Ich bin, die Mutter war vermutet ukrainisch, der Vater war vermutet Bangladesch. So, und sie hatte zwar einen Paragraphen und konnte nicht ausgebürgert werden, aber sie konnte eigentlich keine Namensänderung machen und sie konnte nicht eingebürgert werden. Und das war ein Akt, das zu schaffen, weil der damalige Vormund hat gesagt, das geht nicht, Herr Büscher, das geht nicht, Herr Büscher. Und dann haben sie ein Kind, was aber sagt, ich bin doch aber deutsch, Papa, und ich will doch so heißen wie du. Und wir haben es denn geschafft, das ist ein langer Weg gewesen, dass sie einen anderen Paragraphen bekommen hat, wo sie dann eingebürgert werden konnte und dann den Namen ändern konnte und eingebürgert werden konnte und glücklich war wie Bolle. Aber das sind ja auch viele Kinder, die in dieser Situation groß werden.
Ja, ich würde noch mal gerne ergänzen zu dem Verbleib in der Pflegefamilie auch, weil hier ja noch mal sehr klar dargestellt wurde, dass das eigentlich der Hauptgrund ist, warum Pflegekinder gar nicht zu Pflegeeltern kommen, weil die Eltern, also die eigentlich einen Kinderwunsch haben, am Ende davon zurückziehen. Das ist eigentlich das Hauptthema. Und das ist ja etwas, was man möglicherweise im Knackpunkt lösen müsste. Und ich glaube, wenn es um die Frage Dauerpflege geht und auch um die Frage, wie früh kommen Kinder in die Familie, also wie bei uns jetzt in sehr jungen Jahren, da muss man vielleicht sich mal eine Grenze überlegen. Also so, und wenn die dann über einen gewissen Zeitraum, 2 Jahre oder länger in der Familie sind, aber ich würde sagen, ab 2 Jahren muss man zu einer Umkehr kommen und diese Fragen nämlich lösen und muss sagen, dann geht eben zum Beispiel das Sorgerecht automatisch auf die soziale Familie über, es sei denn, es spricht was Gravierendes dagegen. Ich will ja gar nicht sagen, wenn die Situationen noch ungeklärt sind, aber wir haben jetzt einen Automatismus, dass es genau andersrum ist. Also es gibt immer dieses Schwebeverfahren und deswegen glaube ich, braucht man bei dieser Frage, wie stattet man soziale Familien ab, eigentlich einen Change und müsste eine Umkehr sozusagen der Dinge erreichen. Und ich glaube, dass das auch möglich ist. Und da ist, glaube ich, auch der Gesetzgeber gefragt, zu sagen, wie bringen wir die soziale Familie stärker in den Fokus. Und wir haben auch immer noch das Problem, und das merken wir bei den Gerichten, dass Pflegekinder eigentlich, weil es keine eigene Gesetzgebung ja dafür gibt, immer noch wie Scheidungskinder behandelt werden, also in Umgängen und so weiter. Und ich glaube, ich habe immer mal gesagt, wir brauchen eigentlich ein Artikelgesetz, ein Pflegekindergesetz, unter dem man diese Punkte subsumiert und sagt, wir regeln das jetzt sozusagen mal eigentlich in Gänze. Also das wäre eigentlich so eine drübergelegte Forderung, die wir auch noch mal eben hinterlegen können, weil es gibt eben, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, das eigentlich leicht zu regeln, auch als Bund. Einiges geht in die Kommunen, aber der Hauptpunkt, nämlich zu sagen, Verbleib in der Pflegefamilie und auch eine Umkehr bei den Gerichten, es würde dann schon auch zu einer erheblichen Verbesserung der sozialen Familie und auch eben ausgestattet mit diesen Antragsrechten führen.
Frau Sabig.
Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank für Ihr Engagement und ja, dass sie so vielen Kindern ja auch individuell ein Leben ermöglicht haben in Sicherheit. Und auch vielen Dank, dass Sie teilweise auch Ihre persönlichen Geschichten heute Abend mit uns teilen. Ich habe zwei Fragen. Einmal, weil wir ja letzte Woche das Thema Care Leaver hatten, ob Sie noch mal ausführen könnten, welche Rahmenbedingungen wir verändern müssten, um ja auch Kindern, Jugendlichen im Pflegesystem da einen besseren Verbleib zu ermöglichen, über dann das 18. Lebensjahr hinaus vielleicht. Also wäre das ein Punkt, wo wir dringend ansetzen müssten, auch da die Möglichkeiten zu verbessern, dass auch ja nicht sozusagen nach dem 18. Geburtstag dann alles wegkippt, sondern da auch die Verbleibmöglichkeiten zu verbessern. Und dann habe ich noch einen ganz anderen Themenkomplex, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen hatten. Ich würde einmal, weil uns, also ich komme aus Nordrhein-Westfalen und das hat uns einfach im Land über viele Jahre hinweg in der Politik auch beschäftigt, auch im Landtag Nordrhein-Westfalen mit einer Untersuchungskommission und so, mit dem Fall Lüchte, wie Sie die Schutzkonzepte eigentlich beurteilen für Kinder, die in Pflegefamilien kommen, um eben auch dafür Sorge zu leisten, dass ja die Pflegeeltern, zu denen sie kommen, auch verantwortliche und gute Personen sind. Ja, da würde mich Ihre Perspektive drauf noch interessieren. Danke.
Ich würde mich vielleicht einmal äußern zum ersten Komplex und dann zum Thema Sicherheit, Prüfung und so weiter. Ich war ja mehr oder minder ein Care-Leaver, wenn man so will. Ich bin mit 17,5 ausgezogen und hatte das Glück, wenn man so will, dass ich zur Schule gegangen bin. Ja, und da ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich Schüler-BAföG bekommen und Kindergeld. Also habe von 550 Euro dann quasi 11. bis 13. Klasse gemacht, bis ich zur Bundeswehr gegangen bin. Ich gehe mal davon aus, dass das eben bei jemandem, der nicht mehr zur Schule ginge, dann eben möglicherweise ein anderes Problem wäre. Ich glaube, wenn wir uns diesen Komplex angucken, fairerweise, wenn man die Adoption erleichtert, Dauerpflegschaft, mal gucken, wie das ganz genau ausgestaltet ist, dann läuft ja womöglich irgendwann auch das Thema in das Thema Unterhalt ein. Ja? In jedem Fall sollte man, glaube ich, staatlicherseits sich die Frage stellen, wie man dort entsprechend die Brücke macht. Es gibt eine Düsseldorfer Tabelle. Also wenn mein, in dem Fall Stiefsohn, der bei uns ist, auszieht, dann weiß ich genau, was ich als Elternteil zu tun habe und wie das mit dem Unterhalt aussieht. Und natürlich muss man sich da schon die Frage stellen, wie wird das gestaltet? Nochmal, würde sich durch eine Adoption natürlich lösen. Deswegen, fairerweise, das wäre mein präferierter Weg an der Stelle. Und was das Thema Sicherheit angeht, da gibt es einen Punkt. Schon zu meiner Zeit war das Jugendamt heillos überfordert. Und ich war selbst Ratsherr in Hannover im Jugendhilfeausschuss. Dementsprechend kenne ich auch so ein Stück weit die Budgets und die Themen. Daher, man kann es ja kaum mehr hören, aber die Dame, die mich damals betreut hat, die hat mehr geschrieben in Formularen, als dass sie draußen sein konnte bei Kindern. Das heißt, man muss sich ernsthaft auch noch mal mit dem Thema Bürokratie in Jugendämtern auseinandersetzen. Ja, ich weiß, man kann es nicht mehr hören, aber vielleicht ist es ja jetzt der Zeitpunkt, um dafür zu sorgen, dass die Leute mehr draußen sein können. Ich fürchte auch, dass die verschiedenen Zuständigkeiten von Landesjugendamt bis von Aufsicht bis Kommune und so weiter, das auch ein gewisses Problem darstellt. In jedem Fall sind aus meiner Sicht Jugendämter unterfinanziert. Und auch da ja, es gibt halt keine Lobby so richtig für weder Heimkinder noch Pflegekinder. Und ich glaube, einer der Kernpunkte ist, dass die Betreuer ganz konkret mehr draußen sein können. Ein weiterer Punkt, wenn gesunde soziale Familien gestärkt werden und mehr machen können im Bereich Pflegekinder, das in Dauerpflegeverhältnisse übergeht, nochmal mit Gutachter, mit Familiengericht und von mir aus dann mit einem jährlichen Gespräch, wie auch immer, ich weiß gar nicht, ob das nötig ist, dann kann man da natürlich auch unfassbare Kapazitäten freimachen für diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen. Ich glaube, das System muss passgenauer werden. Also um es zusammenzufassen, also die verschiedenen Kompetenzen klären, aber dann Finanzierung prüfen, Bürokratie abbauen und eben Gründe durch die klare Unterscheidung bei gesunden sozialen Familien, im Grunde, die man aus dem System, womit man das System entlasten kann, dann eben auf im Grunde das Thema stärken, die Kapazitäten stärken. Ich glaube, dadurch wäre schon eine ganze Menge gewonnen, denn ehrlicherweise diese Fälle, die es da gibt, und glauben Sie mir, bei mir war auch nicht immer alles einfach. Ja? Also von daher, das ist jetzt im Nachhinein ist das Ergebnis gut. Aber das, die Fälle, die es da gibt, die haben viel damit zu tun, dass die Leute gar nicht die Power haben, da draußen zu sein. Die sind nicht draußen, die sind wenig bei den Familien tatsächlich. Wie war das eben, einmal im Monat ein Treffen oder einmal im halben Jahr oder so? Ja, ein Kaffee. Das heißt also, ich glaube, man muss sich wirklich mit den Kapazitäten, die tatsächlich vor Ort vorhanden sind, um sich um Kinder zu kümmern. Um die muss man sich kümmern.
Ich würde das noch ganz kurz ergänzen wollen. Diese Schutzfrage, die stellt sich ja automatisch. Ich glaube, dass wir in dem Prozess der Auswahl der Pflegeeltern eigentlich ganz gut aufgestellt sind, ist meine Erfahrung. Also wie wird man überhaupt Pflegeeltern? Man muss ja zum Jugendamt gehen und dann eben das anmelden und dann geht man in viele Gespräche und auch kommt in Kurse, Vorbereitungskurse. Also da finde ich die Begleitung eigentlich hinreichend. Das würde ich auch nicht überfordern wollen. Und da sind auch, glaube ich, soziale, also Mitarbeiter, die das, glaube ich, ganz gut abschätzen können, die auch viel Erfahrung haben. Ich würde Jesse Yeng völlig recht geben, wenn die Kinder dann da sind, dann ist tatsächlich das Problem da, dass es eine Überforderung in den Jugendämtern geht, also dass nicht hinreichende Kontrollen sind. Ich glaube aber, dass sich das ein bisschen wieder entspannt. Wir hatten eine Situation, dass wir durch die Flüchtlingszahlen, die so immens angestiegen sind, wir in den Jugendämtern sehr, sehr viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hatten. Und dadurch waren eigentlich die Stellen, die auch für unsere Pflegekinder zuständig waren, unsere eigenen Pflegekinder sind auch ein Ergebnis dieser Flüchtlingsrouten gewesen, also der Vater zumindest. Und dadurch waren eigentlich die Jugendamtsmitarbeiter heillos überfordert mit dieser Situation. Ist ja auch logisch. Ne? Die hatten dann Vormundschaften. Ich habe mal mit der Jugendamtsleiterin gesprochen von 70 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die dann teilweise in Hotels und Einrichtungen hier lebten. Das hat sich jetzt durch diesen Rückgang, sage ich mal, schon deutlich verbessert. Nichtsdestotrotz glaube ich aber auch, dass die lange Begleitung der Jugendämter in den Familien eigentlich eher durch so eine gewisse Routine und Bürokratie begleitet ist, aber weniger eigentlich durch die Frage, also die sind einfach, das würde ich sofort unterstützen, viel zu selten an den Familien dran. Und die priorisieren natürlich auch sehr stark. Jetzt ist es bei uns wahrscheinlich so, merken wir auch, ne, die wissen natürlich, dass es gut läuft und dann kommen sie auch nicht so oft und verzichten lieber mal auf den Besuch und haben dann aber wieder sehr prekäre Fälle, wo sie dann öfter hin müssen. Aber dass das in irgendeiner Form einer Systematik unterliegt und auch gut ausgestattet ist, das würde ich auch verneinen. Aber das ist ein schwieriges Feld, da ist ja auch nicht genug Geld da. Ich glaube, da müsste man eher erstmal dran arbeiten, dass wir irgendwie es schaffen, die Kommunen zu entlasten, was die Heimunterbringung angeht, um dann auch Kapazitäten freizukriegen. Weil jeder, der nicht im Heim ist, muss da ja auch nicht betreut werden. Und da hat man vielleicht dann einen anderen Personalschlüssel bei den Pflegefamilien.
Also wir sind ja hier auch Teil einer großen Sozialstaatsreform, die immer wieder angekündigt wird. Ich habe ja heute, komm, Truls, ja, alles gut jetzt. wir sind ja, genau, und das ist ja auch spannend, wie Sie das dargestellt haben, dass es ja auch Effekte hätte, wo man zum Wohle der Kinder einsparen könnte. Das ist ja auch wirklich ein sehr spannender Aspekt. Trotzdem finde ich das, was die Kollegin Slavik gesagt hat, natürlich total bedenkenswert. Deswegen würde ich Sie gerne noch mal fragen, haben Sie auch Zahlen über Pflegeverhältnisse, die scheitern, weil Pflegeeltern eben sich als nicht geeignet herausgestellt haben oder weil das irgendwie nicht funktioniert hat? Wie ist das eigentlich? Das wäre auch für mich noch mal so eine praktische Frage. Zum einen, wie groß ist die Zahl, dass das dann eben aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert? Und zum anderen, welche Verpflichtungen gehen Sie eigentlich als Pflegeeltern ein? Kann man dann einfach nach einem halben Jahr sagen, funktioniert nicht, gebe ich wieder ab das Kind? Also, weil das haben, Sie haben ja vollkommen recht. Für das Kindeswohl sind stabile Verhältnisse wichtig. Deswegen können wir ja auf der anderen Seite auch nicht zulassen, Sie sind jetzt die positiven Beispiele. Ich frage danach, repräsentieren Sie die Mehrheit oder wie sieht es da an Zahlen aus? Vielleicht kann dazu noch jemand etwas sagen. Ja.
Bitte schön. Also Zahlen, glaube ich, gibt es gar nicht. Jedenfalls konnten wir bislang keine eruieren, nirgends, auch in den Ämtern nicht. Aber es ist schon so, dass, also ich kenne jetzt, doch, ich kenne eine Rückführung, aber es ist meistens so, dass die Pflegeeltern ganz aktiv diese Kinder zurückgeben, weil sie zu schwierig für sie sind. Dass das Jugendamt aus einer Pflegefamilie jemanden rausholt, der schon mal, das gibt es selten. Und da ist die Auswahl, glaube ich, wie du auch sagst, schon ganz gut eigentlich. Also bei uns war es leider ein bisschen so, da waren Ressentiments, also ich sage mal eine kleine Geschichte, das muss man sich auch mal so auf der Zunge zergehen lassen. Freunde von uns wollten ein Kind zur Pflege aufnehmen, waren sogar FASD, konnte behindert sein, egal. Und dann kam die Jugendamtsmitarbeiterin in die Wohnung und dann schaute sie sich um und sagte, so viele Bücher, ob sich da ein Kind wohlfühlt. Solche Dinge gibt es auch. Also, und ich meine, ich möchte jetzt niemandem hier zu nahe treten von der linken Partei, aber es gab mal auf der linken Seite tatsächlich politisch, milieunah vermitteln hieß das.
Ja, stimmt.
Und das war fatal. Das milieunah vermitteln hieß das. Also Chantal, der Hamburger Fall, die in der Kühltruhe gefunden wurde, das war eine milieunahe Vermittlung zum Beispiel. Also das sind wir, glaube ich, inzwischen weg. Aber das gab es. Und darum sind oft Menschen, die so ein bisschen intellektueller erscheinen oder so ein bisschen wohlhabender vielleicht erscheinen, gar nicht die gewünschten Pflegeeltern. Das haben wir leidlich zu spüren bekommen. Das kann ich Ihnen ernsthaft sagen. Also das kommt auch hinzu. Aber prinzipiell ist die Auswahl, glaube ich, sehr gut. Aber
Sagen Sie mir bitte nochmal, wie ist das? Weil Sie gesagt haben, das Kind ist zu schwierig. Mhm. Also Pflegeeltern haben jederzeit das Recht, ja, sozusagen zu, ja, sagen, das wird jetzt, ja, hier nichts.
Ja, genau. Okay. Ja.
Aber wie soll ich sagen, jedes Kind ist ja sowieso eine Wundertüte. Also man entscheidet sich, ob es jetzt ein leibliches Kind ist oder ein angenommenes Kind. Ne? Da kommt das Kind mit dem Charakter und der eine liegt einem mehr, der andere liegt einem weniger. Und bei uns war es eben so mit dieser Entscheidung, ein Pflegekind aufzunehmen. Ich fühlte mich, das, was Sie auch sagten, Frau Inrichs-Klaassen, so dieses Pflegeeltern werden, das war ein Prozess von 6 bis 9 Monaten, immer wieder überprüft. Ich musste jetzt sogar, als ich jetzt Krisenpflege machte letztes Jahr, ich bin Sozialpädagoge, ich habe seit über 20 Jahren Pflegekinder, ich kenne mich aus, ich musste eine Schulung machen, um Krisenpflege machen zu dürfen. So. Und es war aber auch immer klar, wenn unsere Kinder hatten alle Schwierigkeiten, alle. Und wir konnten immer sagen, wenn es zu viel wäre, hey, wir brauchen Unterstützung vom Jugendamt. War aber bei uns nicht so. Aber diese Möglichkeit ist da und auch diese Rückführung ist möglich.
Ich glaube, die Zahlen gibt es. Brauchen Sie, glaube ich, tatsächlich nur über die Länder an die Jugendämter mal diese Frage stellen. Das wäre ja auch vielleicht noch mal interessant für diese Bund-Länder-Geschichte. Soweit ich das aber jetzt, das ist einfach nur, ich habe mit der Bereichsleiterin im Jugendamt Mitte, das eben uns auch betreut, darüber auch gesprochen, habe gesagt, wie viele Pflegekinder werden denn rückgeführt, zum Beispiel aus der Dauerpflege, weil das für uns auch noch mal so ein Kriterium war, lassen wir uns darauf ein. Und da hat sie gesagt, also 99,9% verbleiben in der sozialen Familie. Also daraus kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, dass wir, wenn wir darüber sprechen, ob Kinder in die leiblichen Familien aktiv zurückgegeben werden oder möglicherweise auch entzogen werden, sprechen wir ehrlich gestanden über einen ganz kleinen Prozentteil. Und darum habe ich auch dieses mediale Thema vorhin am Anfang noch mal angesprochen. Leider ist es so, dass die aber ein mediales Übergewicht haben. Also wir erfahren immer wieder von diesen Negativfällen, obwohl die eigentlich, wenn man guckt, und auch das ist die Erfahrung, die sich jetzt deckt aus den Abenden, die wir in unserem Netzwerk machen, immerhin kommen da ja um die 100 Personen, die alle meistens Pflegeeltern sind und dann berichten. Also wir haben eigentlich den Erfahrungswert, dass es relativ stabile Verhältnisse in den Pflegefamilien gibt. Auch weil diese Auswahl, dieser Prozess, das war bei uns auch über ein Dreivierteljahr, doch sehr genau ist. Und das ist ja auch gut so. Und deswegen, glaube ich, haben wir diese Fälle, wo es Misshandlungen in Pflegefamilien gibt, eigentlich, klar, ich meine, es ist wie in jedem Leben, gibt es mal ein schwarzes Schaf, aber in der Regel nicht. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man nicht verändern muss aus meiner Perspektive. Aber ich glaube auch, dass die Jugendämter dafür ganz gute Zahlen und Statistiken liefern können.
Ich glaube, ich glaube, das ist total wichtig, auch dass für die Kinder es natürlich dann auch eine Stabilität gibt. Also dass die, auch für die Kinder ist es ja auch wichtig, dass dieses Damoklesschwert, wie Sie es vorhin bezeichnet haben, meine Pflegeeltern, also dass man einfach für alle dann Klarheit schafft. Sie haben ja schon gesagt, man muss natürlich einen gewissen Zeitraum abwarten. Okay, Entschuldigung, das wollte ich nur sagen und jetzt natürlich nochmal, Herr Jing.
Gerne. Also ich kann mich anschließen und es wären sicherlich wichtige und gute Zahlen. Gleichzeitig glaube ich, auch hier ist ein systemischer Ansatz gut. Wir haben ja die Situation, also meine Pflegeeltern haben auch, meine Eltern haben auch Kurzzeitpflegen im Nachgang noch gemacht. Das heißt also Kinder, die wirklich aus schweren Gewalterfahrungen zu uns gekommen sind, in die Kurzzeitpflege und dann im Grunde wurde eine Pflegefamilie oder eine andere Unterbringung gesucht. Mit einem guten Monitoring kann man es natürlich auch hinbekommen, dass wenn Kinder beispielsweise in Pflegefamilien tatsächlich misshandelt werden, dass die im Grunde auch in dieses System reingehen. Aber zu diesem systemischen Ansatz gehörte ja unbedingt auch die Anzahl der Pflegefamilien insgesamt zu erhöhen. Denn, das will ich aber ganz offen sagen, ich habe das ja gerade eben gesagt, also ich hatte auch einen Sozialarbeiter als junger Mensch, ich saß nicht immer im Anzug da und hatte meine Themen, genauso wie mein kleiner Bruder. Wissen Sie, wenn es zu wenig Pflegefamilien gibt, man kriegt, ich sage das jetzt mal nicht in Bezug auf mich, ich sage das jetzt einfach mal so ganz allgemein, man kriegt von seinen Pflegeeltern mal eine gewischt. Was glauben Sie, was eine völlig überarbeitete Jugendamtsangestellte sagt? Schicke ich den ins Heim? Oder lasse ich den lieber da, weil ich doch irgendwie davon ausgehe, besser als Heim ist schon. Das heißt, die Gesamtzahl der Pflegefamilien muss hoch. Wenn die Gesamtzahl der Pflegefamilien, die funktioniert und gute grundsätzliche sozialen Familien sind und das Jugendamt nicht vor der Alternative steckt, ich packe das Kind jetzt wo auch immer hin, sondern wenn ich es jetzt in das System reinführe, muss ich nicht zwischen zwei schlechten Alternativen entscheiden, sondern tatsächlich in einen guten systemischen Ansatz, dann hat man eine Chance im Grunde, da dann auch entsprechend einzugreifen. Und deswegen führt fast jeder Weg zurück dazu, also ein besseres, funktionierenderes Ökosystem zu machen. Nochmal, 125.000 Kinder in Heimen, 85.000 in Pflegefamilien. Das kann nicht sein. Ne?
Ja, auch erstmal vielen Dank von mir aus für Ihre Schilderung und vor allem auch für das Engagement. Ich kann mich da allen meinen Vorrednerinnen und Vorrednern nur anschließen. Wir haben ja jetzt einiges an Punkten gehört, wo die Kinderkommission auch eine schöne Aufgabe hat, sich zu überlegen, wie wir daraus am Ende was anschieben können, was konkret wird. Und ich finde dieses Konstrukt der sozialen Familie total spannend und richtig. Also wir müssen ja viel mehr in all diesen Fragen vom Kindeswohl und vom Kind aus blicken. Und natürlich haben wir da auch die dann oft vorherrschende Problematik, dass die Eltern oder in manchen Zusammenhängen muss man sie vielleicht auch eher Erzeuger nennen, natürlich auch ihre Rechte haben, die auch grundgesetzlich verbrieft sind und wo wir bei so Fragen wie Umgangsrecht, Sorgerecht und so ja auch, so schätze ich es als juristischer Laie zumindest ein, dann ja auch in verfassungsrechtlich relevante Fragen kommen. Das werden wir dann mit Sicherheit auch hier nochmal intensiv evaluieren und prüfen müssen. Ich gucke schon zu der Kollegin aus dem BMJV rum. Aber auf jeden Fall sind da viele Punkte bei, wo ich auch ganz klar sage, wir haben einen ganz dringenden Handlungsbedarf und das wird eine spannende Aufgabe für uns, zu gucken, wie wir da jetzt auch dann was anschieben können. Denn die Zahlen sind ja wirklich erschreckend und es kamen ja jetzt auch nochmal eben neue Zahlen zu Inobhutnahmen und das ist ja wirklich übel. Und wenn wir sehen, dass 1.000 Kinder, also Kleinstkinder eben nicht in den, ich sag mal, Genuss in Anführungszeichen einer Pflegefamilie kommen, wo man eben eine feste Bezugsperson oder feste Bezugspersonen hat, und das ist ja gerade in den ersten Jahren das Allerwichtigste, dann schadet das den Kindern und dann schadet uns das, und das hatten Sie, Herr Jeng, auch gesagt, ja auch volkswirtschaftlich enorm für die Zukunft. Bei der Frage des Findens zusätzlicher Pflegefamilien, und da haben wir die Frage Öffentlichkeit und genau die Änderung dieser Rahmenbedingungen, da bin ich dabei. Mir haben jetzt einige Verbände oder vor allem der Pfad auch noch mal ins Stammbuch geschrieben, die Fragen von Höhe Pflegegeld und die Frage der Altersversorgung, die von vielen auch als problematisch beschrieben wurden. Wir haben ja jetzt diese, also diese finanziellen Themen, sage ich jetzt mal, bisher ausgespart. Und ich fand alles andere auch hochgradig interessant. Aber vielleicht können Sie zu diesen Rahmenbedingungen auch noch mal was sagen und inwieweit das vielleicht auch Hebel sind, zusätzliche Pflegefamilien gewinnen zu können, was ja einfach wichtig wäre.
Also ich glaube, eine der Grundmotive, dass wir uns als Allianz zusammengeschlossen haben, war, dass wir den Augenmerk weg von den finanziellen Fragen legen wollen. Es ist natürlich immer zu wenig. Also egal, wie viel man zahlt, es ist immer zu wenig, weil es immer auch Fälle gibt, die sehr fordernd sind. Ich glaube persönlich, dass die Ausstattung der Pflegeeltern mit Pflegekindergeld nicht ein Grund ist, dass es so wenig Pflegeeltern gibt. Ich glaube nicht, dass das ein Grund ist. Ich glaube, der Hauptgrund ist die geringe Bekanntheit, die organisatorische Abgrenzung zur Adoption und ist die, auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, über die wir gerade gesprochen haben. Natürlich wäre es schön, wenn die Pflegeeltern als Anerkennung mehr Geld bekommen. Es gibt auch viele Fälle, die mehr Geld, mehr Aufwand fordern, aber ich glaube nicht, dass es der Schlüssel ist.
Bei der Dauerpflege,
also bei der Kurzzeitpflege.
Ich sehe es so ein bisschen, ich habe jetzt gerade ja die, also Krisenpflege letztes Jahr, der Junge war 20 Monate bei mir und in Berlin gab es jetzt dieses Modellprojekt Bonuszahlung, also analog zum Elterngeld gab es nochmal 924 Euro dazu und siehe da, es haben sich mehr Pflegeeltern gemeldet, die quasi Pflegeeltern werden wollen. Natürlich ist es ein finanzieller Aspekt. Und ich finde schon, dass die generell, dass es einheitliche, bundeseinheitliche Regelungen geben sollte. Ich weiß gar nicht, warum das nicht geht, weil BAföG ist ja auch bundeseinheitlich gleich. Warum geht das bei den Pflegegeldern nicht? Und da gibt es Länder, die einfach viel mehr zahlen. Ich meine, für ein normales Pflegekind kriegt man 420 Euro im Monat für Pflege und Erziehung, für die Tätigkeit der Pflegeeltern und dann noch für Wohnung und Sachkosten und so weiter und so fort, dass man auf die 1.000 Euro kommt. Aber Sie wissen selber, genau, wie das alles teurer wird.
Das ist in Berlin so. Wir haben in Nordrhein-Westfalen Pflegekind aufgenommen. Das war doppelt so hoch tatsächlich.
Ich würde vielleicht zum Thema noch einen Punkt sagen. Ich glaube, die Frage ist, ich sehe es auch so, aber die Frage ist dennoch insofern richtig, dass, glaube ich, der Staat von Seiten der Kostenersparnis durch Heime ausgehen muss. Das heißt aber nicht, dass das jetzt irgendwie gleich viel sein soll oder sowas in der Art. Aber einfach diese Grundfrage, diese Personen werden sich stärker kümmern. Und insbesondere dann, wenn es diesen Track zur Dauerpflege und zur Adoption gibt, dann führt das, dann ist das ja ein Incentive. Dann fängt das so an, dass die Leute sagen, okay, das machen wir jetzt. Wir wollen gerne Kinder haben, 1 Million kinderlose Paare. Wir werden uns bemühen, wir werden uns anstrengen, weil wir wissen, am Ende dieses 4-Jahres-Zyklus von mir aus steht wahrscheinlich die Dauerpflege oder die Adoption. Und wenn man dann das im Grunde als ein staatliches Investment sieht, ist das, glaube ich, gut. Ein anderer Faktor, den ich gerne noch mal einbringen möchte, ist, ich habe das ja eben gerade gesagt, mein Bruder und ich, wir waren suchtkrank, als wir geboren wurden. Mein kleiner Bruder hat es noch etwas heftiger erwischt. Da stelle ich mir ein bisschen die Frage, was ist eigentlich mit dem ganzen Thema Psychologen, Traumabewältigung und so weiter und so fort. Ehrlicherweise schaue ich da so ein bisschen in die Richtung, weil ich kann das jetzt nur aus meiner eigenen Perspektive sagen und sehe das natürlich alles als überhaupt nicht nötig an und so weiter. Das ist klar, für sich selber sieht man das natürlich nie. Aber möglicherweise ist das auch eine Frage, wie man unbürokratisch Familien unterstützen kann, insbesondere wenn sie diese besondere Aufgabe auch auf sich nehmen, Kinder mit Vorbelastung aufzunehmen.
Ich würde jetzt folgenden Vorschlag machen. Ich gucke jetzt noch mal nach links. Ich würde folgenden Verfahrensvorschlag machen. Sie kriegen jetzt alle noch mal abschließend das Wort. Mhm. Das machen wir hier relativ, habe ich jetzt so ein bisschen eingebürgert. Da kann jeder noch mal sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und würde Sie bitten, uns vielleicht noch mal so als offene Abschlussfrage, sagen Sie auch alles, was Sie jetzt noch dazu sagen wollen, aber wirklich noch mal auf den Weg zu geben, was Sie jetzt von uns als Bundesgesetzgeber konkret noch mal, was wir noch mal mitnehmen sollen. Ich meine, Sie haben die Punkte schon mal gemacht, Aber wenn wir jetzt was regeln wollen, was für Sie sozusagen die wichtigste Priorität wäre? Und dann fangen wir einfach bei Herrn Büscher an und gehen einmal rüber.
Natürlich habe ich schon mal gesagt, Kinderrechte ins Grundgesetz, damit es einfach eine ganz andere Lobby gibt. Einheitliche Regelungen für die ganzen Zahlungen finde ich wichtig. Zu Ihrem Punkt gerade noch mal, gerade in der Krisenpflege, es gibt so viele Frauen, die das machen, und die Kinder bleiben nicht 3 bis 6 Monate, sondern 10 Monate, 20 Monate, 2 Jahre. Warum? Und die kriegen aber keine Rentenpunkte. Warum kann man das nicht analog der pflegenden Angehörigen machen zum Beispiel? Da kriege ich Rentenpunkte, wenn ich meinen Angehörigen pflege. So, das ist so das, was mir jetzt so spontan einfällt.
Also genau, die Rentenpunkte gibt es gerade, fällt mir ein, in Halle wird gerade ein Modell entwickelt. Da geht's, den Menschen werden jetzt Rentenpunkte und Ersatzzeiten angerechnet bei der Rente, die Kinder aufnehmen. Also für mich wäre am wichtigsten, natürlich über den Verbleib klipp und klar zu entscheiden nach einer bestimmten Zeit und dann auch keinerlei Rückführungsmöglichkeit. Das ist zentral, denke ich, für alle. Und das Zweite ist natürlich auch, die Adoptionsstellen und die Pflegestellen viel enger zu verzahnen. Es muss eine Stelle sein. Und wie gesagt, die Adoption ist keine Option in Deutschland. Es wird nicht adoptiert. 1000 Kinder, das ist gar nichts. Also da melden sich aber 6 Paare, nur allein in Berlin jede Woche. Also dieses Missverhältnis muss aufgehoben werden. Da müssen wir viel enger zusammenarbeiten. Die Adoptionsstelle arbeitet für sich und die Pflegestellen arbeiten für sich. Und das geht nicht. Also verzahnen und Verbleib wäre für mich das Wichtigste.
Ich schließe mich nur beim Verbleib an. Track zur Dauerpflege und zur Adoption stärken, dann lösen wir viele Probleme.
Ja, vielen Dank nochmal für das Schlusswort. Ich bin auch nochmal für die Punkte, was Sie mit Frau Herrmann besprochen haben, das Sorgerecht planmäßig auf die Dauer Pflegeeltern übergeht nach einer Zeit lang. Und die anderen Regelungen müsste man mit einem Artikelgesetz, idealerweise ein Pflegekinderstärkungsgesetz, einvernehmlich dann einzeln lesen. Das sind zu viele Paragraphen, um jetzt hier aufzuführen. Aber ich glaube, wenn man da ein gemeinsames Interesse hat, kann man das sehr schnell lösen.
Ja, ich will es auch nicht wiederholen. Also ich glaube, die Überschrift ist rechtliche Gleichstellung der sozialen Familie und das eben in den Bundesgesetzpunkten verankern. Und ich glaube, ich bin nicht so ein großer Freund davon zu sagen, wir machen jetzt erstmal so dieses Kinderrecht ins Grundgesetz immer so als Klammer drüber. Ich wäre eigentlich dafür und würde es auch empfehlen, wenn man schaut, wo in der Sozialgesetzgebung große Dinge passiert sind, dann ist das meistens passiert, also ich denke so an Abtreibung oder Ehe für alle und so weiter, wenn man den Fraktionszwang aufgehoben hat. Und ich würde mir sehr stark wünschen, ja, aber das ist ehrlich gestanden, ja, aber dies hier ist ja ein ethisches, nee, ich wollte nur sagen, dies hier ist ja ein ethisches Thema und wir reden über Misshandlung, Missbrauch von Kindern, also es spielt ja da rein. Und darum glaube ich, dass man aus der Erfahrung, die wir auch in den letzten 10 Jahren jetzt gemacht haben, nicht weiterkommen, wenn wir uns verhaken in diesen Fragen, würde uns das Kinderrecht dann mehr Rechte in dieser Sache oder würde uns das weiterführen? Ich glaube, dass es eher weiterginge, wenn man sozusagen die Parteien zusammenführt an der Stelle. Und das ist die Erfahrung, weil es ist, am Ende sind diese Dinge, die wir hier besprechen, dadurch gescheitert, dass man sich auf ganz bestimmte Sachen zwischen der einen und der anderen Partei oftmals nicht einigen konnte. Und das ist vielleicht etwas, was Sie ja hier gemeinsam auch in Angriff nehmen können und im Bundestag dann sagen, bei so einem Thema geht es eben nicht mehr nur um die Partei, sondern um eigentlich das, was drüber liegt.
Zumindest in der Kinderkommission arbeiten wir daran, ja, und sind auch, glaube ich, gar nicht ganz unerfolgreich. Ich habe auch gehört, Regierung muss nichts dazu sagen, aber dass ja auch gesetzlich an dem einen oder anderen gearbeitet wird. Und ich habe zumindest die Hoffnung, dass uns da die Regierung demnächst ja auch mal was vorlegt. Und was wir Ihnen auf jeden Fall zusagen können, wenn das kommt, dass wir Sie dann auch natürlich, wir werden Sie auch selber bei uns melden, aber dass wir Sie dann auch in die Diskussion einbeziehen. Und ich kann für mich das Fazit machen, muss jeder für sich selber wissen, aber natürlich, Truls Reichert hat es angesprochen, sind wir hier an Verfassungsrecht, ich bin jetzt auch kein Jurist, aber kommen da, soweit habe ich das auch verstanden, schon an Themen. Aber wenn wir wissen Sie, das, was Sie da aufmachen, dass man sagt, man packt das an eine gewisse Dauer. Also man will ja hier keinen, Sie haben es ja auch vorhin gesagt, keinem irgendwas wegnehmen. Ja? Wir packen das eine gewisse Dauer dran, finden auch eine klare rechtsstaatliche Regelung mit Kontrollen und so weiter und so fort. Und dann hoffe ich, ich kann das jetzt nur als Hoffnung formulieren, derjenige, der kein Verfassungsrechtler ist, dass wir da vielleicht eine Lösung finden, die mit unserem Grundgesetz einhergeht und trotzdem sie da stärkt, weil am Ende des Tages ist für mich heute Abend noch mal klar geworden, und wir alle haben uns ja auch, glaube ich, ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt, dass wenn wir wirklich das Kindeswohl in den Mittelpunkt stellen wollen, es reicht einfach nicht zu sagen, das Kindeswohl ist immer die Option zu haben, irgendwann zur Ursprungsfamilie mitzukommen. Das ist etwas, was ich ja auch kenne aus der Schulleitungspraxis. Das ist etwas, was mit der Lebensrealität vieler Kinder und Jugendlichen in diesem Land nichts zu tun hat. Und deswegen müssen wir eine Lösung finden. Das Grundgesetz ist das Grundgesetz, und das brauche ich, glaube ich, hier auch keinem erklären. Ich sage aus guten Gründen, dass die Familien unter besonderem Schutz stehen. Aber an der Stelle muss man eben gucken, wir reden ja jetzt nicht davon, irgendwelche Entscheidungen über Nacht zu treffen, sondern reden hier wirklich von, Sie haben es ja, glaube ich, sehr gut zusammengefasst, von Verfahren, die man auch rechtsstaatlich sehr gut beschreiben kann und wo ich auch zumindest zuversichtlich bin, dass man das politisch durchhält, und rechtlich haben wir ja Experten in der Regierung, die uns dann Lösungswege aufzeigen können. Das wäre auch der Wunsch, also das kann ich zumindest, glaube ich, für uns formulieren. Und wie gesagt, nach meinem Kenntnisstand, ich weiß nicht, wie deine Kenntnisstand ist, wird uns da demnächst auch was ereilen. Ich weiß, dass in der Vorgängerregierung daran gearbeitet wurde und jetzt auch wieder daran gearbeitet wird. Und wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Deswegen würde ich auch an der Stelle vorschlagen, dass wir zunächst, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, erstmal auf eine Stellungnahme hier verzichten. Ich kann mir aber vorstellen, dass, wenn die Regierung nicht tätig wird in einem absehbaren Zeitraum, das könnten wir ja vielleicht auch mal so fürs Protokoll festhalten, dass wir dann vielleicht doch noch mal mit einer Stellungnahme aktiv werden und die Bundesregierung dann an der Stelle auch mal bitten, etwas zu tun. Aber jetzt sind wir erstmal frohe Hoffnung, dass da aus der Regierung selbstständig etwas kommt. Genau. Wenn es dagegen keine Widerstände gibt, dann würde ich das zumindest mal so aufnehmen wollen, dass wir die Situation der Regierung jetzt erstmal beobachten und uns eine Stellungnahme vorbehalten. Ja? Okay. Dann danke ich Ihnen erstmal, und Sie haben es von uns allen gehört. Ich will es auch noch mal ausdrücklich als Vorsitzender sagen. Vielen Dank zum einen, dass Sie hier waren. Vielen Dank auch für Ihre Expertise, die ganz wichtig ist, weil das war ja genau das Ziel dieser Reihe. Und ich danke auch noch mal ausdrücklich meiner Mitarbeiterin, die das ursprünglich mal vorgeschlagen hat. Wir haben das ja mal blinde Flecken genannt. Ja, also Themen, die vielleicht nicht so im Fokus stehen, in den Fokus zu bringen. Das betrifft sehr, sehr viele Kinder in unserem Land, aber es sind halt Themen, die unterbelichtet sind. Und ich danke Ihnen für Ihre Expertise, und ich danke Ihnen auch noch mal für Ihr persönliches Engagement. Wir haben heute unterschiedlicherweise schon viel über Antisemitismus gehört. Es gibt das schöne jüdische Sprichwort, wer ein Menschenleben rettet, der rettet die ganze Menschheit. Und ich glaube, Sie sind ein gutes Beispiel dafür. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes Segen, eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten mit Ihrer Familie. Und wir freuen uns, Sie in der einen oder anderen Situation bestimmt wiederzusehen. Und jetzt kommt der ganz brutale, formale Akt. Ich muss jetzt die öffentliche Sitzung beenden, Sie kurz nach draußen bitten, aber bleiben Sie ruhig in der Nähe, wir sind in 5 Minuten fertig. Bis gleich. Vielen Dank, und ich beende damit den öffentlichen Teil der Sitzung und auch die Live-Übertragung.